Ich bin Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute hörst du mich aus Weimar, einer der kulturträchtigsten Orte Deutschlands und einer Stadt, die doch immer klein geblieben ist. Klein, aber eben beim besten Willen nicht unbedeutend. Herzlich willkommen bei einem neuen Stadtspaziergang von Déjà-vu Geschichte. Mein Name ist Ralf, ich bin dein reisender Historiker und in dieser Show begeben wir uns gemeinsam ganz tief in die Geschichte unserer Welt. Und mehr noch sogar, die Geschichte in unserer direkten Umgebung, auf dass wir sie mit neuen Augen sehen. Ja, und nach der letzten Folge aus Erfurt in der letzten Woche hörst du mich heute von ein paar Kilometer weiter aus Weimar. Und wenn ich nur diesen Namen ausspreche, Weimar, da kommt dir sicher gleich mal ganz viel in den Sinn. Natürlich Goethe, aber auch Schiller, Bach, Liszt, ja, aber auch Weimarer Republik, Bauhaus. Diese Stadt, die hat historisch, kulturell, politisch doch so einiges an übertriebenem Gewicht. Ja, und wie das so werden konnte, dem wollen wir heute hier gemeinsam auf die Spur gehen. Bevor es damit gleich losgeht, noch ein paar Dinge vorweg. Bitte, wenn du das hier als Audio hörst, dann nimm doch ganz kurz dein Handy raus und abonniere diese Show in deiner Podcast-App. Das hilft mir deutlich mehr, als du glaubst. Also vielen lieben Dank. Ja, und weil ich es gerade schon erwähne, das Ganze hier gibt es auch auf YouTube. Also wenn du das dort sehen möchtest, findest du einen Link unten. Und wenn du schon auf YouTube bist, dann würde ich mich auch da sehr über ein Abo und ein Like und all diese komischen YouTube-Dinge freuen. Und zuletzt ist diese Folge gesponsert von Weimar Erleben, die aber wie immer keinen Einfluss auf den Inhalt dieser Episode genommen haben. Wenn du jetzt aber ein paar Informationen für deinen möglichen Besuch in Weimar haben möchtest, dann findest du da alles unten verlinkt. Und ich würde sagen, damit starten wir auch los. Ich stehe gerade hier am Rand der Weimarer Altstadt, direkt vor dem Stadtschloss. Ja, und das ist wirklich ein geeigneter Ort, um in die wechselhafte und vollgeladene Geschichte dieser einmaligen Stadt reinzustarten. Eine Geschichte, auf die so nicht viele Kleinstädte zurückschauen können, zumindest nicht ohne währenddessen auch irgendwie groß geworden zu sein. Aber eben nicht Weimar. Weimar ist noch immer, auch heute noch, ein überschaubares Juwel hier inmitten von Deutschland und von Thüringen. Ja, und der Plan für uns soll es heute sein, wie immer bei diesen Stadtspaziergängen, diesen Ort anhand der Sehenswürdigkeiten hier ein wenig abzulaufen und dabei langsam uns durch die Geschichte zu wühlen. Ja, und wie gesagt, das Schloss hier ist dafür ein passender Anfang. Und auch wenn es wegen eines Brands in dieser Form erst seit dem 18. Jahrhundert existiert, gab es eben genau an dieser Stelle hier schon lange davor auch Vorgängerbauten. Und gewissermaßen fängt Weimar dadurch eben hier an und vieles von dem, was später in dieser Stadt folgen würde, hat hier seinen Anfang. Mit seiner Lage am Rand der Innenstadt ist aber natürlich dieses Schloss hier auch ein schöner logistischer Einstiegspunkt für uns. Aber gehen wir nochmal in die Geschichte und fangen wir mal ganz vorne an. Zumindest kurz, weil über die ganz frühe Geschichte Weimars gibt es tatsächlich erstmal gar nicht so viel zu berichten. Und das haben wir auch letzte Woche in Erfurt schon mal ganz ähnlich gesehen. Auch hier in Weimar sehen wir schon relativ früh erste germanische Siedlungsspuren, aber auch hier in direkter Umgebung die ein oder anderen slawischen Flur, Fluss, Orts und so weiter Namen. Wir sind ja immerhin auch mal wieder ein paar Kilometer näher an die Saale herangerückt. Der Name der Stadt ist aber voll und ganz germanisch. Erstmals erwähnt ist sie im späten 9. Jahrhundert als, ich sag mal, Wigmara, wobei das Wig oder Wich wohl für Heiligtum steht und das Mara, Meer, für See oder wahrscheinlich eher für sowas wie Moor, was ja auch erkennbar ist, ne? Mara, Weimar, Moor. Es dürfte hier also wahrscheinlich irgendein Heiligtum auf irgendeinem Feuchtgebiet gegeben haben. Ich weiß, Detektivarbeit auf höchstem Niveau, die ich hier leiste. Gern geschehen. Wie auch schon in Erfurt befinden wir uns mit dieser ersten Erwähnung hier aber schon mal ganze 400 Jahre nach der doch recht kurzlebigen Existenz des Königreichs Thüringen. Und diese Tatsache wird jetzt wichtig. Anders als viele andere germanische Großstämme konnten die Thüringer nämlich eben kein Stammherzogtum innerhalb des Frankenreichs ausbilden. Mit dem Resultat, dass es ab Mitte des 6. Jahrhunderts eben kein Thüringen mehr gab. Und zwar bis in die Zeiten der Weimarer Republik hinein. Diese Tatsache wird Weimars Geschichte noch ziemlich direkt prägen. Und auch schon in dieser Frühzeit können wir erstmal feststellen, dass Weimar doch von Anfang an deutlich mehr mit, naja, nennen wir es halt mal, einer gesamtthüringischen Geschichte zu tun hat, als etwa das unter Mainzer Kontrolle stehende Erfurt hier nebenan. Die ersten Fürsten von Weimar waren so um die Jahrtausendwende herum, hier aus irgendeinem Vorgängerschloss heraus, auf jeden Fall schon zu den mächtigeren Geschlechten hier in dieser Region auch aufgestiegen. Und dieser Einfluss, der weitete sich über die Jahrhunderte auch nach und nach weiter aus. Im Verlauf des späteren Mittelalters werden dann die Wettiner hier zum bestimmenden Adelshaus in der Region, sowohl im heutigen Thüringen als auch etwas weiter östlich in Sachsen. Allerdings geschieht das schon bald in zwei getrennten Linien. In Sachsen regiert da ab dem späten 15. Jahrhundert dann die albertinische Linie. Dort konnten die auch das Herrschaftsgebiet halbwegs stabil dann zusammenhalten. Hier in Thüringen war es dagegen die ernestinische Linie der Wettiner. Und die zerfiel wegen eher blöden Erbregeln in immer kleinere Fürstentümer. Dafür kann ich dir übrigens ein Video von Alexander Prinz, bekannt auch als der dunkle Parabelritter, auf YouTube sehr ans Herz legen. Du findest das in der Beschreibung verlinkt und ich stehle an der Stelle auch gleich mal seinen Witz. Er sagt, in Sachsen waren die Wettiner eher albern, in Thüringen eher ernst. Und so merken wir uns dann auch die Sache mit den Albertinern und den Ernestinern. Aber springen wir doch jetzt zurück nach Weimar und da so ans Ende des Mittelalters an die Schwelle zur Neuzeit. Die Stadt wird im 16. Jahrhundert erstmal zur alleinigen Residenz des Fürstentums Sachsen-Weimar. Wobei das Wort Residenzstadt da schon noch einigermaßen fehl am Platz scheint. Weimar ist damals verdammt überschaubar. Ich habe jetzt keine guten Zahlen für das 16. Jahrhundert gefunden, aber noch im frühen 18. Jahrhundert hatte dieser Ort an die 6000 EinwohnerInnen. Die Bevölkerung hier war obendrein auch nicht sonderlich wohlhabend und Weimar war noch sehr lange ziemlich agrarisch geprägt durch ihr Umland und ja, von befestigten Straßen etwa, wie in der Handelsstadt Erfurt nebenan, konnte hier ganz, ganz lange keine Rede sein. Aber für Thüringen hat es offenbar gereicht, weil unter den bald schon 10 ernestinischen Kleinstaaten nimmt Weimar trotzdem schon relativ bald jetzt eine politische Führungsrolle ein. Zumindest dann spätestens im 18. Jahrhundert. Da ist ihm die Rolle sicher, weil auch der letzte ernstzunehmende Konkurrent Gotha mehr oder weniger abgehängt wird. Ja, und dieses 18. Jahrhundert, das ist ja ohnehin die bestimmende Ära hier in Weimar und Beginn seiner Blütezeit. Zu der werden wir auch gleich kommen, wenn wir jetzt gleich losspazieren. Aber es hat doch einen gewissen Sinn gehabt, dass ich jetzt so lange hier vor dem Schloss gestanden bin, weil, ganz einfach, für alles bisher Gesagte, vom 8. Jahrhundert, 9. Jahrhundert aufwärts bis eigentlich Beginn der Neuzeit, war das hier eigentlich alles, was es in Weimar so wirklich gab. Es gab ein Schloss, es gab ein paar Gebäude drumherum und das ist es dann auch. Also sogar eine Stadtmauer, im Sinn einer Mauer für die tatsächliche Stadt Weimar, gibt es erst seit dem 15. Jahrhundert. Davor war auch nur die Burg selbst hier befestigt. Aber ja, jetzt aber wirklich, wir sind hier bei einem Stadtspaziergang, würde ich sagen, spazieren wir langsam mal los. Und wir bewegen uns jetzt so langsam in Richtung des 18. Jahrhunderts und in die Zeit der sogenannten Weimarer Klassik. Weil da ging es jetzt in dieser kleinen Stadt plötzlich doch ziemlich rund. Werbepartner dieser Episode ist Surfshark VPN. Wie du dir vielleicht denken kannst, bin ich für diesen Podcast viel unterwegs und ich sag dir, wie oft habe ich mich schon geärgert, wenn ich in Deutschland oder irgendwo anders rumgereist bin und meine gewohnten Online-Inhalte aus Österreich nicht nutzen konnte. Weil, ich meine, ich brauche halt auch auf Reisen meinen Wiener Tatort. Und nun mit Surfshark ist das endgültig vorbei. Mit einem Klick kann ich jetzt meinen virtuellen Standort ändern und damit auf Inhalte zugreifen, als wäre ich eben in dem Land. In Österreich oder an über 100 weiteren Standorten auf der ganzen Welt. Und das auf all meinen Geräten ohne Limit. Obendrein schützt Surfshark meine Online-Aktivitäten, indem es den gesamten Datenverkehr verschlüsselt. Das heißt, keine Tracker und Sicherheit auch im öffentlichen WLAN-Netz. Und das ist noch nicht mal alles. Bei der Buchung von Flügen kann mir Surfshark sogar bares Geld sparen, weil Websites wie zum Beispiel Skyscanner oft unterschiedliche Preise anzeigen, je nachdem, von welchem Land aus man es besucht. Ja, wirklich. Probier's aus. Geh jetzt auf surfshark.com/déjà-vu oder nutze den Code déjà-vu, das ist D-E-J-A-V-U, alles zusammengeschrieben und groß, und hol dir 4 zusätzliche Monate Surfshark. Dank der 30-Tage Geld-Zurück-Garantie gehst du dabei auch kein Risiko ein und kannst Surfshark damit in Ruhe testen. Ich danke Surfshark für das Sponsoren dieser Episode. Also die Weimarer Klassik. Was ist das denn überhaupt? Also dieser Begriff beschreibt mal grob so das halbe Jahrhundert zwischen den Jahren 1780 und 1830. Und das ist eben die Zeit, in der Weimar die kulturelle Macht und diesen Ruf annimmt, von dem es ja heute eigentlich noch immer lebt. Und das alles begann mit einer Regentin hier aus dem Hause Sachsen-Weimar, nämlich der Anna Amalia. Und ihr Name lebt in dieser Stadt vor allem im Namen eines Gebäudes immer noch weiter. Und das ist das Gebäude hier direkt links von uns, nämlich die Anna Amalia Bibliothek. Sie ist dir wahrscheinlich ein Begriff, weil vor inzwischen ziemlich genau 20 Jahren kam es in ihr zu einem verheerenden Großbrand und viele Teile der Bestände sind da auch tragischerweise verloren gegangen. Die Bibliothek selbst hat es aber zum Glück überstanden. Und was damals unter Anna Amalia begonnen wurde, das nahm dann unter ihrem Sohn und Nachfolger Karl August so richtig Fahrt auf. Und den sehen wir hier übrigens vor der Bibliothek auch auf dem Reiterstandbild hoch zu Pferde. Mit irgendwelchen Kriegen hoch zu Ross hat der durch Anna Amalia und Karl August dann angeleitete Aufstieg dieser Stadt aber erstmal eigentlich gar nichts zu tun, sondern vielmehr mit einer Entscheidung von Karl August. Er hat nämlich Johann Wolfgang von Goethe nach Weimar eingeladen. Und das muss eine ziemlich interessante Männerfreundschaft zwischen den beiden gewesen sein. Goethe war in der Zeit so Mitte 20 und ist vor kurzem mit den Leiden des jungen Werther zum Bestsellerautor geworden. In sehr jungen Jahren. Und auch Karl August war noch Teenager. Und da wurde er von seinem Erzieher oder dem Zuständigen, der da irgendwie so für Anna Amalia auf ihn aufpassen sollte, in Frankfurt dem Goethe vorgestellt. Offenbar sind dabei aber Funken geflogen, ganz offensichtlich. Ja, und vor genau 250 Jahren übrigens, in diesem Jahr, nimmt Goethe dann die Einladung seines Freunds auch an, nach Weimar zu ziehen und hier am Hof tätig zu werden. Ja, und so die Berichte aus der Zeit. Die zwei ziehen dann immer wieder mal auch auf Sauftour durch die Stadt und stellen da den jungen Mädchen aus den Dörfern nach und all solche Geschichten gibt es da. Aber so oder so, und jetzt abgesehen von solchen Anekdötchen, mit dem Umzug des ja doch berühmten Goethes, auch damals schon nach Weimar, da ändert sich für diese kleine Stadt doch fast alles. Neben dem allgemeinen Wirken Goethes aus dieser Stadt heraus und dem dadurch einfach massiv gestiegenen Prestige der Stadt, zeigt sich dieser gestiegene Einfluss wahrscheinlich am deutlichsten beim Bau des neuen Hoftheaters. Das war im Jahr 1791, dessen Leitung dann natürlich auch Goethe gleich mal übernahm. Und dieses Hoftheater, das werden wir uns später auch nochmal gemeinsam ansehen. Allerdings aus einem ganz anderen Grund, einem deutlich politischeren Grund, aus einer ganz anderen Zeit. Goethe kann man in dieser Stadt aber auch sonst nicht entkommen. Hier links von mir kommen wir zum Beispiel gerade an seinem Wohnhaus vorbei. Was für ein Zufall aber auch, als hätte ich diesen Spaziergang hier geplant. Tja, und eben diese heute so genannte und ja durch Goethe begonnene Weimarer Klassik, die nimmt jetzt in der Folgezeit schnell auch eine gewisse Eigenentwicklung an. Durch den Einfluss des berühmten Dichters zieht es immer mehr kulturelle Schwergewichte in diese Stadt, die wohl einfach mal sehen wollten, was Goethe hier eigentlich so toll fand. Nehme ich mal an. Friedrich Schiller, zieht 1799 auch hierher. Daneben Richard Strauss, aber auch Friedrich Nietzsche. Ja, und noch Jahrzehnte später würde auch Franz Liszt hier zum Kapellmeister in Weimar werden. Das war eben wahrlich eine goldene Ära. Diese Weimarer Klassik, da kann man, glaube ich, nicht wirklich dran drehen. Ja, und die Spuren von damals, die sind noch immer deutlich zu sehen hier in Weimar. Es entstanden ab dieser Zeit ganz viele Neubauten, ganz oft im von Goethe selbst auch präferierten Stil des Klassizismus. Und bei all dem Kitsch und ja schon auch der Romantisierung, die man hier vor Ort schon auch ein bisschen mitkriegt, kann ich mir einer Grundsympathie für diese Stadt in der Zeit auch wirklich nicht entziehen. Weil Weimar wurde damals, auch abseits von allem oberflächlichen Architektur, Kunst und so weiter, zu einer wirklich weltoffenen und liberalen Stadt. Nach dem Wiener Kongress wird das inzwischen Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach, nämlich sogar zum ersten deutschen Staat mit einer eigenen Verfassung. Das war immer noch unter jetzt Großherzog Karl August. Und so überrascht es dann vielleicht auch nicht, dass auch die damals ja immerhin moderne und liberale National- und Burschenschaftsbewegung hier besonders früh schon stark werden konnte. Auch das berühmte Wartburgfest fand ja schließlich auf dem Gebiet von Sachsen-Weimar-Eisenach statt. Auf der Wartburg in Eisenach. So, und wir nähern uns jetzt langsam hier am Wohnhaus Schillers vorbei, dem Theaterplatz, wo uns die Statue von Goethe und Schiller begrüßen wird. Runden wir jetzt aber noch schnell das verbleibende 19. Jahrhundert ab, bevor wir dann zu den wirklich großen Verwerfungen hier kommen. Also, ganz kurz gesagt, die Weimarer Klassik, die schläft dann so ab 1830 langsam ein. Das soll aber nicht heißen, dass die Stadt Weimar ihre kulturelle Bedeutung einfach so über Nacht verloren hätte. Und ja, auch die Bestellung von Franz Liszt hierher, das war 1842, ist ja der beste Beweis dagegen. Aber doch blieb Weimar im 19. Jahrhundert eben ein eher kleines romantisches Nest. Es kam da Mitte des Jahrhunderts zwar der Eisenbahnanschluss hierhin, aber eine wirklich groß angelegte Industrialisierung und dadurch auch ein großer Bevölkerungswachstum, ja, den sah die Stadt nie. Und diese Tatsache, dass Weimar eben so ein relativ verschlafenes und doch kulturell inzwischen so bedeutendes Städtchen war, die würde sich jetzt im 20. Jahrhundert für die Stadt deutlich bezahlt machen. Und genau dafür kommen wir ja jetzt gerade auch auf den Theaterplatz. Und hier vor mir, links hinter den Statuen von Schiller und Goethe, da tut sich das Nationaltheater auf. Und das ist genau das Gebäude, das ich vorher schon erwähnt habe, das Karl August damals ja mehr oder weniger für Goethe hat bauen lassen. Und genau darin kam es 1919 zu einer an und für sich ja unfassbaren Geschichte. Weil ausgerechnet die deutsche Nationalversammlung tagte jetzt da drin und verabschiedete genau hier die erste demokratische Verfassung Deutschlands. Nach dem Ersten Weltkrieg war die eigentliche Hauptstadt Berlin einfach zu gefährlich. Stichwort Freischärler, Spartakusaufstand. Du weißt schon, das ganze Zeug. Die Nationalversammlung wollte sich dem Risiko der Hauptstadt da nicht unbedingt stellen und ist ausgewichen. Ja, und so kommt man eben nach Weimar und macht die Kleinstadt hier in Thüringen damit für eine kurze Zeit aber doch zum deutschen Regierungssitz. Und daher kommt ja auch der Name der Republik, die Weimarer Republik. Neben der relativen Sicherheit hatte diese Entscheidung aber schon noch einen anderen Hintergrund auch. Nämlich hat Weimar natürlich auch im Jahr 1919 schon riesige symbolische Bedeutung gehabt. Die Weimarer Klassik hatte inzwischen so enormen gesellschaftlichen Einfluss da schon gezeigt, dass ja auch die Politik des 20. Jahrhunderts sich dem nicht mehr widersetzen konnte. Und in Weimar zu tagen, das klang halt einfach anders als, sagen wir, in Potsdam oder in Leipzig oder was so Alternativen vielleicht gewesen wären. Die deutsche Regierung zog dann zwar relativ schnell wieder zurück nach Berlin, nachdem sich die Lage dort ein wenig stabilisiert hat, aber doch blieb Weimar jetzt Hauptstadt. Also nicht Deutschlands, aber Weimar wird 1920 zur Hauptstadt des neu entstandenen Landes Thüringen, das ja bis zum Weltkrieg zum ersten immer noch in 8 Kleinstaaten unterteilt gewesen war. Die eigentliche Großstadt der Region, Erfurt, blieb ja wie letzte Woche gehört außen vor. Das blieb bei Preußen. Und was ich ja wirklich herrlich fand in dieser Recherche, und das nur so nebenbei, diese ganze Entwicklung in der Zeit, die wird in der Wissenschaft dann auch mal als die kleinthüringische Lösung bezeichnet. Eben im Gegensatz zu einer großthüringischen Lösung, wo auch Gebiete wie Erfurt und andere preußische Länder damit Teil Thüringens geworden wären. Ja, aber so schnell würde Weimar seinen Prestige jetzt auf jeden Fall nicht aufgeben. Es war, wie gesagt, jetzt Hauptstadt und würde auch nach 1919 weiter kulturelles Herz Deutschlands bleiben. Zumindest noch für eine gewisse Zeit. Und das zeigt eine Entwicklung doch sehr deutlich, nämlich ausgerechnet hier gründet sich im Jahr 1919 auch das Bauhaus und damit die wichtigste deutsche künstlerische Bewegung der Zwischenkriegszeit. Walter Gropius versammelte dazu führende Künstler der Zeit an der ehemaligen großherzoglichen Kunstschule hier in Weimar. Diese heutige Bauhaus-Universität, die steht auch noch, die kann man sich auch anschauen, ist ein wenig im Süden der Altstadt gelegen. Und mit dem sogenannten Haus am Horn steht da nicht zu weit weg von der Uni im angrenzenden Park an der Ilm auch das erste offizielle Bauhausgebäude. Das ist aus dem Jahr 1923. Man kann also sagen, Weimar war auch in den frühen 20ern nach wie vor das, was es schon so lange gewesen ist. Weltoffen, liberal und auch kulturell nach wie vor irgendwo führend. Aber es konnte offenbar nicht so bleiben. Und das zeigt uns ein Gebäude, da gleich vorne mal ums Eck, beim letzten Stopp unseres heutigen Stadtspaziergangs. Das Bauhaus zieht nämlich nur etwas über 5 Jahre später nach der Gründung mit Sack und Pack auch schon wieder von hier weg. Und der Grund dafür, der war ein politischer. Weil die politische Lage in Thüringen und auch in Weimar selbst, die gestaltete sich in der Zwischenkriegszeit schon ziemlich schnell als verdammt instabil. Einerseits war die kommunistische Partei hier ziemlich stark. Und im Jahr 1923, da griff sogar mal die Reichsregierung in Berlin hier ein mit einer sogenannten Reichsexekution, um einer Regierungsbeteiligung der KPD in Thüringen entgegenzuwirken oder die zu unterbinden. Gleichzeitig feiert aber auch die NSDAP ihre ersten großen Erfolge im Thüringer Parlament direkt hier in Weimar. Die sogenannte Ordnungszelle des Reichs, die mag zwar in Bayern gewesen sein, aber doch wird auch Thüringen mehr und mehr zu einer rechten Zelle. Einerseits zwar für alle möglichen konservativen Gedanken, aber eben auch für Rechtsradikale. Der Druck stieg und ja, letztendlich wird auch Walter Gropius und das Bauhaus ein Opfer dessen, weil die waren ja am rechten Rand einigermaßen unbeliebt und 1925 wird ihm seine Stelle hier in Weimar auch entzogen. Wobei, dem Bauhaus, dem wurde es da inzwischen ja ohnehin auch selbst schon zu bunt hier oder wahrscheinlich eher zu wenig bunt und sie entschieden sich für den Weiterzug nach Dessau. Im Jahr 1930 wird es in Thüringen noch schlimmer, weil da wird hier in Weimar erstmals in einem deutschen Staat ein Nazi-Innenminister. Ja, und immer wenn Nazis Innenminister werden, wird die Polizei auch bald von rechts unterwandert in Thüringen und es geht eigentlich durchgehend weiter abwärts. Die erste vollnationalsozialistische Landesregierung der NSDAP folgt dann auch hier in Thüringen 1932. Und dann ist es vielleicht auch kein Wunder, dass Hitler selbst auch ein großer Fan der Stadt Weimar war und von ihm gut 40 Besuche hier in der Stadt protokolliert sind. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, war er auch bei den Menschen hier ziemlich beliebt. Und ein Produkt dieser gegenseitigen Liebe ist das Gebäude hier am Marktplatz direkt vor mir. Da hat Hitler sich einigermaßen ausgetobt. Ich meine, schau dir nur mal diesen wunderschönen, faschistisch anmutenden Balkon vom Hotel Elefant an, hier direkt vor mir, wenn du am Video dabei bist. Ansonsten google mal das Hotel Elefant. Es ist doch einigermaßen eindeutig und man kann sich auch noch vorstellen, wie das Ganze hier irgendwann mal mit einem Hakenkreuz drauf ausgesehen haben dürfte. Naja, und wir halten dementsprechend mal fest, die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, die war in Weimar und in Thüringen trotz eigentlich großer Chancen, Wiederentstehen eines thüringischen Staats, Weimar als Hauptstadt und so weiter, wirklich keine glorreiche. Aber doch ändert sich das überraschend ausgerechnet in DDR-Zeit. Die doch ziemlich weitflächigen Bombenschäden, die werden hier nämlich direkt nach dem Zweiten Weltkrieg trotz aller finanziellen Notlage relativ schnell beseitigt. Viele Gebäude werden neu aufgebaut. Ja, und auch das ist ja ein Zeichen für die kulturelle Bedeutung und einfach die Strahlkraft Weimars. In der Folge wird die Stadt zu einer Modellstadt für Westbesucher innerhalb der DDR gemacht. Die SED versucht sich hier so menschlich und so offen wie möglich zu zeigen. So sehr sogar, dass fast die gesamte DDR-Zeit über die eine oder andere Marionette aus der CDU da im Rathaus den Bürgermeister gestellt hat. Weimar, es blieb also auch in der DDR-Zeit im Kern das, was es schon immer war. Eine pittoreske Kleinstadt in Thüringen mit einem umso größeren kulturellen Gewicht. Diese Eigenschaft, die sehen wir hier in der Geschichte immer wieder aufblitzen und spätestens seit der Weimarer Klassik um 1800 auch weit über die Grenzen Weimars hinaus wirken. In der Zeit der Gründung der Ersten Deutschen Republik, in der Gründung des Bauhaus, als Modellstadt in der DDR, ja und auch natürlich als Lieblingsstätte des angeblichen Führers, Weimar hat eine Sonderrolle in Deutschland. Diese Stadt und die sie prägenden Menschen haben es irgendwie einfach geschafft, eine Aura zu errichten und die auch über die Jahrhunderte zu erhalten. Eine Aura der kulturellen Großmacht, die sich aber eben nie in einem Wachstum hin zu einer Großstadt gespiegelt hat. Und so ist Weimar auch heute noch ein kulturelles Juwel mit nur 65.000 EinwohnerInnen mitten in Deutschland. Ja, und solltest du noch nie hier gewesen sein, ich kann es dir wirklich nur ans Herz legen. Der gute Goethe, der wusste schon, was er tut. Und damit möchte ich dir dafür danken, dass du bis zum Ende dieser Folge hier mit dabei warst. Ich hoffe, wir hören uns schon bald wieder, denn noch ist meine Reise hier durch das schöne Land Thüringen nicht zu Ende. Einmal an Erfurt vorbei, wo ja letzte Woche die Folge von erschienen ist, werde ich mich in ein paar Stunden nämlich auf nach Gotha machen. Eine zweite, für lange Zeit dominante Stadt in Thüringen, die hätte die Geschichte ein wenig anders gespielt, fast genauso Hauptstadt hätte werden können wie Weimar und später eben Erfurt. Was da aber genau abging, das werden wir dann gemeinsam vor Ort herausfinden. Und nun habe ich aber noch etwas zum Abschluss für dich. Dieser Spaziergang ist einer von ja inzwischen gut 20 Stück, die in diesem Podcast erschienen sind, aus Städten überall in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und die absoluten Highlights aus all diesen Folgen, samt auch meist kulinarischen Geheimtipps aus all diesen Städten, Karten und natürlich auch den Episoden selbst, alles, was man irgendwie so brauchen kann, hoffe ich, habe ich in einem übersichtlichen PDF für dich zusammengestellt. Und das kannst du dir jetzt kostenlos für deine nächste Reise runterladen. Einen Link dorthin findest du in der Beschreibung oder auf ralfgrabuschnick.com/stadtspazieren. Und damit sage ich Tschüss und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche in Gotha wieder, in unserem nächsten Déjà-vu.